Rang 15 war es am Ende für die TSG aus Hoffenheim und eine bewegte Saison und wie immer im Rasenfunk Royal wird uns Luis Löser gleich darüber aufklären, wie das alles lief, nachdem wir das Intro gehört haben.
Der Rasenfunk Royal.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Luis, herzlich willkommen in den Rasenfunk-Headquarters.
Servus Max, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Bist einer derjenigen, die am häufigsten schon hier vor Ort mit mir aufgenommen haben. Ist mir so während des Intro lief aufgefallen. Wir haben das doch im alten Headquarter auch schon gemacht.
Ja, das stimmt. Ich finde es ja einfach so schön muckelig, da komme ich gerne vorbei.
Ja, ja. Und wie geht's dir jetzt so relativ kurz nach der Saison?
Ja, wir haben es überlebt, ne? Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Aber sonst geht's mir ganz gut, würde ich sagen.
Aber wie war das so im Saisonfinale? Man bekommt ja dann doch mit, dass quasi ganz viele sich wünschen, dass Hoffenheim deutlich gegen die Ibiza Bayern verliert und Heidenheim dafür Werder wegmacht.
Ja, ich muss schon sagen, ich war schon ein bisschen hibbelig am letzten Spieltag, weil so wie ich die TSG kenne und klar, du und auch viele andere haben ja die ganze Saison lang gesagt, das wird schon nicht passieren. Aber die Möglichkeit bestand ja und hätte Werder Bremen nicht mitgespielt, dann wäre Hoffenheim jetzt auch in die Relegation gegangen und ja, wie es dann gegen Elversberg gelaufen wäre, kann man nur mutmaßen. Aber so bin ich ganz froh, dass sie es irgendwie noch mit einem blauen Auge davon geschafft haben. Wie Oliver Baumann nach dem letzten Spiel schon gesagt hat, eine peinliche Saison.
Ja, und die wollen wir jetzt aufarbeiten. Ist es nicht schön? Und wie alle hast du auch 5 Aspekte mitgebracht und dein erster bezieht sich gleich auf den Saisonstart. Der war nämlich alles andere als ruhig.
Ja, ich habe ihn jetzt mal den Chaosstart genannt. Wir hatten da ja schon im September viel drüber gesprochen. Alles fing eigentlich an im Juli mit der Entlassung von Alexander Rosen. Ich habe mir nochmal unseren Royal von letztem Jahr angehört und da habe ich noch am Ende gemeint, dass wir ja jetzt schon so 1-2 Wochen nach Saisonende sind und bisher wurde Alexander Rosen noch nicht entlassen, also gehe ich davon aus, dass er mit in die neue Saison geht. Damit lag ich erstmal ja auch nicht falsch. Man ist mit ihm erstmal in die Sommervorbereitung gegangen und hat ihn dann mitten im Trainingslager entlassen, was sowohl für die Mannschaft als auch für den Trainer als auch für die gesamte sportliche Leitung komplett aus dem Nichts kam. Und das hatte natürlich nicht nur zur Folge, dass man dann erstmal ohne sportliche Leitung dastand, sondern dass auch die Transferperiode so mittendrin einfach, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, schon wieder aufgehört hat und man dann irgendwie notdürftig Spieler ranschaffen musste für Pellegrino Matarazzo, gerade in der Innenverteidigung, wo wir ja jetzt schon seit Jahren drüber reden, dass Hoffenheim Probleme hat, mussten sie dann irgendwie noch Spieler ranschaffen, wo dann auch mehrere Transfers geplatzt sind. Matarazzo musste dieses ganze Chaos irgendwie managen, er musste Spieler kurzfristig einbinden, die teilweise auch wirklich absolute Nottransfers waren. Manche haben dann auch überhaupt nicht funktioniert, so wie Robin Hranac, andere wie Arthur Chavez waren dann überraschend besser als gedacht. Und so konnte man eigentlich kaum richtig inhaltlich auch arbeiten in dieser Saisonvorbereitung und das hat sich dann natürlich auch im Saisonstart niedergeschlagen, in den Ergebnissen, in der Leistung auf dem Platz und in der ganzen Stimmung im Verein. Ich glaube, so unruhig habe ich die TSG noch nie in meinem Leben erlebt.
Aber woher kam denn dann jetzt dann die Entscheidung, Rosen zu entlassen, wenn alle, die sportlich was zu sagen haben, also im Umsetzen, im Alltäglichen meine ich jetzt, davon überrascht wurden?
Da haben wir jetzt, denke ich, ein relativ klares Bild, auch durch die Aussagen auf der Mitgliederversammlung von Simone Engelhardt, die damals die stellvertretende Vorsitzende war und durch den Rücktritt von Christian Baumgärtner die Interimsvorständin. Die Entscheidung rührt letztendlich dann auch aus dieser Transferperiode, wo man ja schon Alex Rosen zum Vorwurf machen kann, dass er sehr lange abgewartet hat, bis er aktiv wurde. Allein, dass man in diese Not geriet, lag ja nicht nur an seiner Entlassung, sondern auch daran, dass er eben bis zum Trainingslager keine oder nahezu keine Transfers getätigt hatte. Mhm. Er begründete das die ganze Zeit damit, dass er eben warten wollte, bis der Transfer von Maxi Bayer nach Dortmund auch wirklich durch ist, damit er auch das Geld zur Verfügung hat. Jetzt sieht man ja im Nachhinein, dass diese Sparpolitik, die er immer gepredigt hat und nur Geld auszugeben, was man auch hat, dass das ja dann komplett über Bord geworfen wurde, wo wir dann später nochmal ein bisschen mehr drüber reden können. Wo auch Simone Engelhardt meinte, Alexander Rosen wäre dasselbe Geld zur Verfügung gestanden. Da kann man natürlich jetzt nur mutmaßen, inwiefern die Aussage jetzt wirklich auch zutrifft, weil ich verstehe nicht so ganz den Gedankengang dahinter, warum Alexander Rosen dann so ins Risiko gehen sollte. Gleichzeitig hat Simone Engelhardt auch einmal die gesamte sportliche Entwicklung so seit der Nagelsmann-Zeit nochmal skizziert, wo man ja schon sieht, dass diese Hoffenheimer Philosophie, auch was Transfers anging, immer weiter verwässert ist, dass der Kader schief ist, da reden wir ja nicht erst seit diesem Jahr drüber, sondern schon seit mehreren Jahren. Und auf der anderen Seite steht natürlich vor allen Dingen, was jetzt eher aus Medienberichten zu erfahren ist, dieser klare Konflikt mit Dietmar Hopp, gerade über die Einflussnahme von Rogon und vom Berater Roger Wittmann, wo er mittlerweile ja auch die TSG selbst indirekt zugegeben hat, dass der teilweise Einfluss auf Transferentscheidungen genommen hat und wo Alexander Rosen wohl immer mehr sich gegen gewehrt hat, weil er natürlich dadurch seine Unabhängigkeit verliert. Gleichzeitig kam es auch einfach zum Konflikt in der gesamten Geschäftsführung. Also es ist ja nicht nur Alexander Rosen gegangen, sondern Danny Strich und Jan Meyer sind auch gegangen, beziehungsweise Jan Meyer wurde zurück ans Research Lab, an die Entwicklungsabteilung der TSG versetzt. Damit hat man eigentlich die gesamte Geschäftsführung einmal ausgetauscht, weil dieser Konflikt einfach nicht zu kitten war. Der kam ja schon Anfang 2024 an die Öffentlichkeit. Schon im April wurde Andreas Schicker als Nachfolger gehandelt, der dann ja jetzt auch im November kam oder im Oktober. Sprich, es kam jetzt nicht aus dem Nichts, aber der Zeitpunkt, der war natürlich der ungünstigste und das hat auch Pellegrino Matarazzo immer wieder betont, beziehungsweise durch die Blume gesagt. Und ich glaube, da sind sich alle Beteiligten einig, dass die Art und Weise dieser Entlassung die schlechtmöglichste war.
Und das hat ja dann vor allem dazu geführt, dass das Ende der Transferperiode von jemandem anderen gemanagt wurde, und nämlich von Frank Kramer.
Ja, er war quasi so der Last Man Standing, denn aus der sportlichen Leitung waren ja sonst noch Pemin Schwegler, der ist dann freiwillig gegangen, und der technische Direktor Huber ist von sich aus zurückgetreten und dann war halt nur noch Frank Kramer aus dem Nachwuchsleistungszentrum übrig, der dann diese Transferperiode irgendwie versucht hat noch zum Ende zu bringen. Ich meine, er hat dann ja auch noch Innenverteidiger geholt, er hat auch noch mit Jean Drey.
Natürlich hat er Innenverteidiger geholt, das machst du automatisch, wenn du bei Hoffenheim Geld zur Verfügung hast.
Ja, sonst hätte ja Anton Stach sein Leben lang weiterhin Innenverteidiger spielen müssen. Und also ich würde später nochmal ein bisschen mehr auf diese Transfergeschichten eingehen, aber da waren schon, ich würde sagen, da war alles mal mit dabei, aber wirklich eine klare Sprache konnte man natürlich nicht erkennen, logischerweise, weil was soll auch Frank Kramer machen, so kurz vor Ende, der musste halt jetzt irgendwie noch Spieler ran schaffen, dass dann auch die Transfersummen durch die Decke gehen, wenn alle wissen, die Hoffenheimer, die brauchen jetzt dringend welche. Ist ja auch fast logisch und man muss diese Transferperiode schon sehr aus der Reihe sehen. Also das war eine Ausnahmesituation.
Und es hat sich ja dann auch direkt aufs Sportliche übertragen. Du kommst gegen Würzburg im DFB-Pokal nur weiter durch Elfmeterschießen, Sieg im Elfmeterschießen. Gegen Kiel zu Hause gewinnst du zwar, aber eigentlich hält der Aufsteiger total gut mit und hätte da locker einen Punkt holen können. Und dann kommen 3 Niederlagen in Folge, die aber auch, wenn du dir den Spielplan anguckst, nicht komplett überraschen. Also in Frankfurt kannst du schon mal verlieren, zu Hause gegen Leverkusen kannst du verlieren. Ist die Frage, ob es ein 1-4 sein muss, aber sind dann vielleicht dann schon Details. Und dann verliert man auch an der alten Försterei bei Union. Wie war denn dieser Saisonstart aus sportlicher Sicht und auch aus der Sicht vielleicht auf Pellegrino Matarazzo?
Zum einen hast du einfach gemerkt, dass die Mannschaft komplett verunsichert ist, weil sowas kannst du einfach nicht von der Mannschaft fernhalten. Ich hatte es vorhin gesagt, die Spieler haben es im Trainingslager erfahren, quasi nachdem sie aus dem Training rauskamen, teilweise von den Fans, die ihnen dann die Pressemitteilung unter die Nase gehalten haben. Selbst der Kapitän Olli Baumann hat erzählt, dass er erst am Flughafen auf dem Weg zum Trainingslager eine Nachricht von einem Freund bekommen hat, dass sein Sportdirektor jetzt nicht mehr da ist. Und gleichzeitig hast du eben einfach diese Problematik, dass du einen Haufen Spieler hast, die nicht auf den Positionen spielen, auf denen sie eigentlich eingesetzt werden sollten. Allen voran Anton Stach, der dann Innenverteidiger spielen musste, oder auch Tim Drexler, der zwar Innenverteidiger ist, aber eben nach einer halben Saison im Profikader jetzt noch nicht dafür gemacht war, direkt von Beginn an jedes Mal zu spielen. Und der wurde dann ja auch in der Winterpause abgegeben nach Nürnberg per Laie, weil er einfach ein bisschen überfordert war mit dieser neuen Rolle. Und dann musstest du eben gleichzeitig noch ganz viele neue Spieler kurzfristig eingliedern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse gerade zu Saisonbeginn sehr unzufriedenstellend waren. Ich hatte schon gegen Kiel eigentlich fast schon mit einer Niederlage gerechnet und war erstmal überrascht, als es dann relativ positiv losging. Gleichzeitig hat man dann aber auch wieder gesehen, gerade die Defensive, an der man ja eigentlich im Sommer arbeiten wollte. Man hatte auch viel defensive Abläufe und Strafraumverteidigung trainiert, aber mit so wenig Innenverteidigern, außer ein Kabak ist ja auch noch verletzt gewesen. Anthony Brooks ist im Sommer gegangen. Da kann man dann eben auch nur sehr bedingt defensive Abläufe einstudieren. Und für Pellegrino Materazzo war es, finde ich, auch eine kommunikative Herausforderung, weil er eben selbst so ein bisschen alleingelassen wurde von der Führung. Er hatte ja keinen Ansprechpartner, bis an die Schicker kam. Klar, mit Frank Kramer hat er ein bisschen zusammengearbeitet, aber hat auch so durch die Blume gesagt, ja, hier macht gerade jeder, was er denkt, was aus seiner Sicht das Beste ist. Also er hat schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass er jetzt auch in die Transferplanung nicht mehr wirklich eingebunden ist. Er hat gleichzeitig auch durchblicken lassen, dass er mit dieser ganzen Entscheidung, wie gesagt, nicht ganz zufrieden ist, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und er hat sich auch ein bisschen respektlos behandelt gefühlt, zumindest was diese Aussagen von Simone Engelhardt auf der Mitgliederversammlung anging, wo sie eben meinte, dass auch dieser Einzug in die Europa League, wo wir uns ja auch einig waren, dass der in der normalen Saison so nicht funktioniert, dass der, Zitat, nicht sonderlich ruhmreich war. Wo dann Materazzo auf der PK ausnahmsweise mal relativ deutlich gesagt hat, da fehlt mir komplett die Wertschätzung. Also alles in allem wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung für ihn. Und ich finde ehrlicherweise, dass er es sehr, sehr gut gemanagt hat, weil er nie irgendwelche, das haben wir auch im September schon gesagt, nie irgendwelche krassen Zitate rausgekloppt hat, aber immer man klar gemerkt hat, was er jetzt gerade, von wie es ihm gerade geht und wie schwierig gerade die Situation für ihn ist, und auch den Druck von der Mannschaft weggenommen hat und sich da in den Wind gestellt hat. Und dass er am Ende dann nur scheitern konnte, war eigentlich fast allen klar. Denn spätestens mit der Verpflichtung von Andi Schicker haben ja auch schon die Gerüchte um Christian Ilzer angefangen. Und schon kurz nach Saisonbeginn gab es ja schon Gerüchte, dass Hoffenheim Sandro Wagner holen möchte. Und das angeblich über eine Anfrage von Rogon. Also schon bevor überhaupt sich beweisen konnte, wurde schon in Frage gestellt. Und das war ja schon seit Jahren so. Also ein großer Konfliktpunkt war ja auch, dass damals, als er geholt wurde, die Beratungsagentur Rogon Kenan Kocak als möglichen Nachfolger von André Breitenreiter in den Ring geworfen hatte, der jetzt mit Sandhausen in die Regionalliga abgestiegen ist. Also, dass er nie den großen Rückhalt außerhalb der sportlichen Leitung von Alex Rosen hatte, das war ja auch schon vorher bekannt.
Mhm. Und dann kommt ja in diesen nicht besonders guten Bundesliga-Start ja eben auch die Europa League mit rein. Wenn wir das Thema jetzt vielleicht mal irgendwie auch loslösen von nur Materazzo, es war jetzt auch keine ruhmreiche Europa League-Saison, also man könnte sagen fast so wie die Qualifikation, aber welche Rolle hat denn das im Nachhinein gespielt? Weil es gab ja nicht nur Niederlagen, es gab ja durchaus auch hin und wieder einzelne Spiele, wo man gedacht hat, ah, vielleicht entwickelt sich jetzt was Positives.
Ja, da gab es schon ein paar Momente, wo man sich dachte, vielleicht kann man jetzt diesen Schwung aus der Europa League mal in die Bundesliga mitnehmen. Das ist dann so ein 2:2 gegen Molde, wo dann aber, gegen Midtjylland und auch gegen Lyon später, wo dann, ich glaube, oder war es ein 1:1, egal, wo dann Max Mörstedt mit so einem Fabelschuss den Ausgleich besorgt, wo man sich dann denkt, vielleicht kann man jetzt das jetzt mal mitnehmen. Man muss ja auch sagen, es gab ja auch diese Fanproteste, die ich vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen habe, wo sich die Fans ja erstmals wirklich sehr, sehr krass auch gegen Dietmar Hopp gestellt haben. Und dann in Folge gab es ja auch einen Stimmungsboykott, nachdem der Verein oder beziehungsweise die GmbH die Ultras aus ihren eigenen Räumlichkeiten ausgesperrt hat, Akkreditierung abgenommen hat, in der Medienrunde von Spielerbrüchen gesprochen hat, die nie so überhaupt ein realistisches Szenario waren. Und die Fans haben aber sich nicht nehmen lassen, dann zumindest bei der Europa League mit dabei zu sein und dann später auch in Folge dann den Stimmungsboykott auch in der Bundesliga einzustellen. Also auch für die war das, glaube ich, so ein bisschen egal, auch unabhängig von den Ergebnissen, mal so was, wo man mal sich trotzdem das einfach mal genießen will, dass man jetzt diese Europa League erreicht hat. Aber im Nachhinein war es, glaube ich, trotzdem mehr Last als Hilfe, weil man natürlich gemerkt hat, dass die Spieler alle erschöpft sind. Man konnte wenig rotieren, dadurch, dass eben auf einigen Positionen einfach sehr enge Besetzung war. Man hatte ja auch zusätzlich noch Ausfälle wie Krischer Prömel oder auch Ilas Bebou, die man zumindest vor der Vorbereitung noch nicht absehen konnte. Dazu kam auch, dass Dennis Geiger ewig ausgefallen ist, Ole Becker die ganze Hinrunde, Lenz, der kein einziges Spiel für die TSG gemacht hat, nachdem er kam. Ich habe den Transfer ehrlicherweise schon von Beginn an nicht verstanden, aber war natürlich dann maximal unglücklich für ihn. Also dann diese Kombination aus Verletzungspech und Europa League, die hat natürlich nicht sonderlich geholfen.
Ja, aber also zum einen, weil du jetzt gerade gesagt hast, da sind Spieler ausgefallen und die Position war nicht doppelt besetzt. Wie kann das sein in einem 33 Mann starken Kader?
Das ist eine gute Frage. Die TSG hatte ja auch die meisten eingesetzten Spieler in der ganzen Bundesliga und ich glaube, auf Platz 2 ist Stuttgart mit 6 Spielern weniger.
Ja,
ich kann es mir eben nur mit dieser Chaos-Transferperiode erklären im Sommer mit diesen plötzlichen neuen Sportdirektor Frank Kramer. Und klar hat da auch Alex Rosen so ein bisschen seinen Anteil dran, dass er eben so lange abgewartet hat und auch die Transferperioden davor hat er ja auch mit zu verantworten. Aber am Ende bringt es ja auch nicht, dann noch groß nach Schuldigen zu suchen. Die sind jetzt alle nicht mehr in führenden Positionen. Frank Kramer ist wieder an der Akademie. Alex Rosen, habe ich gesehen, heuert angeblich bei einem Investorenkonglomerat von Burnley an. Also mal sehen, als Berater, als externer Berater.
Ja gut, da kennt er sich ja aus, wie man sich als externer Berater dann einmischt. Das konnte er ja mitverfolgen bei der TSG. Und dann wird Pellegrino Matarazzo entlassen nach einem 0-0 gegen Augsburg vor der Länderspielpause, die es damals gab. Also das war jetzt dann vom Zeitpunkt her auch nicht so überraschend. Wenn du jetzt mal versuchen müsstest, die Zeit von Matarazzo bei Hoffenheim zu bewerten, ja, wie viel Prozent Mitschuld trägt er an der Misere, die Hoffenheim letztlich hat, trotz Europa-League-Qualifikation im letzten Jahr?
Also ich tue mir da ehrlicherweise schwer, ihn zu bewerten, weil man ja auch nicht weiß, wie unfrei er eigentlich arbeiten konnte. Ich meine, wir haben diese Trainerdiskussion ja schon seit Alfred Schreuder, eigentlich seit alles, was nach Nagelsmann kam, wo man immer sich fragen musste, liegt es jetzt wirklich am Trainer oder liegt es dann doch an den Vereinsstrukturen? Weil so richtig langfristig erfolgreich war keiner davon. Und es wurden ja auch immer wieder dann die Trainer entlassen. Und man sieht ja mittlerweile, dass das vielleicht manche gar nicht mal so die Fehlgriffe waren. Also allen voran Sebastian Hoeneß, war Hoffenheim ja seine erste Bundesliga-Station, seine erste Station außerhalb des Jugendbereichs oder Amateurbereichs. Vorher war er nur bei Bayern 2, auch wenn es dritte Liga war. Und bei Matarazzo hat sich das Ganze dann ja wirklich immer weiter gesteigert und ist ja dann immer weiter bis zum Siedepunkt gekommen. Schon seine Einstellung damals war ja fast schon so ein Kipppunkt, weil wenn er nicht gekommen wäre, sondern Kenan Kutschak, dann hätte wahrscheinlich Rosen von sich aus hingeschmissen. Und dieser Konflikt, der wurde ja aber dadurch nicht aufgelöst, sondern der blieb ja einfach nur bestehen. Und Matarazzo war halt einer der Leidtragenden davon. Und ich meine jetzt vor allen Dingen zum Schluss, diese Entlassung hat ja jetzt unterm Strich wirklich gar nichts gebracht. Also ich glaube, Matarazzo hat einen Punkteschnitt von 0,9. Ilze hat einen von 0,93.
Was aber auch richtig schlecht ist beides.
Ja, ne? Aber man darf ja den Kontext trotzdem nicht außer Acht lassen. Also ich muss schon sagen, dass Matarazzo es ja auch geschafft hat, dann die TSG zwischenzeitlich zu stabilisieren. Klar ging das Ganze dann auch so ein bisschen auf Kosten der Offensive. Ich glaube, man hat in den ersten 5 Spielen 15 Gegentore kassiert, in den letzten 5 Spielen dann nur noch 4. Also defensiv hat er ein bisschen mehr Kontrolle reinbekommen, aber dann waren halt trotzdem so 0-0s gegen Augsburg und gegen Heidenheim dabei, die schon sehr bieder waren.
Ja.
Aber rette das Ganze bis zur Winterpause, hol noch 2-3 Spieler dazu und dann sehen wir mal, wie es danach weitergeht, weil ja klar, Christian Ilzer hatte jetzt auch keinen einfachen Start. Der hatte, ich glaube, 9 Spiele in englischen Wochen und hatte eben auch einen Kader, den er so sich nie gewünscht hat und den aber auch Matarazzo sich so nie gewünscht hat. Aber ich hätte es wirklich gerne mal gesehen, wie es weitergelaufen wäre unter Matarazzo. Und klar, Andi Schicker hat ihm erstmal den Benefit of the Doubt gegeben und hat gesagt, ich lasse ihn jetzt erstmal arbeiten und schaue mir das erstmal an. Es gab ja auch schon gegen Stuttgart so ein mögliches Endspiel, wo dann die Mannschaft überzeugt hatte, wo man ja sehr spät dann den Ausgleich bekommen hat, aber die Leistung eigentlich gestimmt hat, wo man wirklich auch kämpferisch voll drin war und mit ein bisschen mehr Glück am Ende auch das Ding gewinnt. Und dann war Augsburg eben nach dieser Serie von so durchwachsenen Auftritten, gerade was die Offensive angeht, so das nächste Endspiel, weil dann auch eben wieder eine Länderspielpause anstand. Und das hat er dann eben nicht gewinnen können. Also ich meine, du hast ja schon im letzten Schwerpunkt als quasi deine hellseherischen Fähigkeiten bewiesen und gesagt, dass du nicht davon ausgehst, dass er die Saison beenden wird, war jetzt nicht ein Hot Take, ja, aber also
wirklich, genau.
Es war am Ende nicht vermeidbar, glaube ich. Und ja, ehrlicherweise tue ich mir schwer, da groß die Schuld bei ihm zu suchen, auch wenn ich ja genug auch kritisiert habe in den letzten Jahren bei ihm, gerade, dass er eben auch die Defensive nicht stabilisiert bekommen hat, dass mir auch manchmal die offensiven Abläufe gefehlt haben. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er schon teilweise noch das Beste rausgeholt hat.
Ja, man hat halt immer den Eindruck, es muss doch eigentlich mit diesem Kader mehr drin sein. Aber das betrifft ja dann auch seinen Nachfolger, denn jetzt passiert dann das, was alle die ganze Zeit schon erwartet haben, nämlich Christian Ilzer kommt und damit ist die Kombination aus Geschäftsführer und Trainer von der SK Sturm Graz zu Hoffenheim ist komplett und jetzt sprechen wir von SK Sturm Hoffenheim, wie du es genannt hast. Und was kennzeichnet den SK Sturm Hoffenheim?
Na, zunächst mal, dass man ja jetzt, glaube ich, 8 Akteure aus Graz geholt hat. Alex Prass im Sommer, dann einmal Paul Peiluch und Andi Schicker für die sportliche Leitung, dann einmal Christian Ilzer mit seinem ganzen Trainerteam und nochmal Athletiktrainer. Und dann kam ja sogar noch im Winter Erencan Yadimci, der zwar Hoffenheimer Spieler ist, aber direkt nach Graz ausgeliehen wurde im Sommer und dann frühzeitig wieder zurückgeholt wurde. Also ich glaube, der Kicker hat es die freundliche Übernahme genannt.
Ja.
Und die war es auch. Und die Änderungen auch im Spielsystem hat man ja von Beginn an gemerkt. Also Christian Ilzer steht ja für so einen Fußball mit sehr vertikalem Umschaltspiel, mit hohem Pressing. Ehrlicherweise finde ich auch so ein bisschen teilweise Back to the Roots, also jetzt keine komplizierten Passstaffetten, sondern einfach, wer es ihm böse meinen möchte, vielleicht auch einfach mal nach vorne pölen und dann möglichst überfallartig kontern. Auch so ein bisschen diese Rangnick-Raber-Schule der frühen Stunde noch. Und die hat er schon auch relativ konsequent erstmal eingeführt, diese Spielidee, die Hoffenheim ja zumindest aus früheren Zeiten mal auch kannte. Und dem sind auch einige Spieler so ein bisschen zum Opfer gefallen, allen voran natürlich Florian Grillitsch, der dann im Winter auch gehen musste, weil er einfach mit seinem ja etwas behäbigeren, aber halt vor allen Dingen kreativen Spielaufbau nicht so ganz da reinpasst, weil Christian Ilzer auf der 6 eben eher diese klassische Holding Six sehen möchte, diesen klassischen defensiven Sechser. Jaji Samasiku hat davon profitiert, Grilic eben nicht. Kramaric hatte auch, glaube ich, seine Probleme mit diesem Spielsystem, wurde ja erstmal auf den Flügeln eingesetzt, was ja nicht so seine Paradedisziplin ist, gerade weil ihm so ein bisschen das Tempo fehlt und weil er da ja auch einfach nicht im Zentrum steht, was für seine Fähigkeiten im Aufbauspiel als jemand, der sich ja auch gerne mal mit hinten reinfallen lässt, um kreativ sich zu beteiligen, jetzt nicht ideal ist. Auch Tom Bischoff, der ja wirklich jetzt eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat, war es trotzdem nicht so ganz seine beste Rolle, würde ich sagen, die er dann da gespielt hat. Er ist dann ja immer mal wieder so gewechselt zwischen Außenbahn, Sechser, und für mich ist Tom Bischoff eigentlich am besten auf der 10. Klar, man kann jetzt nicht Kramaric und Tom Bischoff beide auf die 10 stellen, aber im vorherigen System waren sie halt beide Achter und konnten sich eben besser am Spielaufbau beteiligen. Sprich, Christian Ilzer hat da schon sehr konsequent umgestellt, auch Rückkehr auf Viererkette. Hoffenheim war ja seit Jahren jetzt ein Dreier-/Fünferketten-Team. Eigentlich seitdem Julian Nagelsmann dort am Werk war. Zwischendurch gab es mal Ausflüge in die Viererkette, aber die haben nie so wirklich langfristig Früchte getragen. Also man kann schon sagen, Christian Ilzer hat die Mannschaft so ein bisschen umgekrempelt und hat damit ja zumindest mal als erstes Spiel gegen Leipzig gewonnen.
Ja.
Aber dann ist leider auch der Effekt ziemlich verpufft. Also nach dem Leipzig-Spiel gab es dann sehr viele Niederlagen, Unentschieden. Ich glaube, man hat 7 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und so kam es, dass er dann auch schnell wieder in Frage gestellt wurde. Es hat sich ja jetzt auch quasi bis zum Saisonende durchgezogen, dass dann plötzlich Sandro Wagner ins Gespräch gebracht wurde, dass man über Lukas Kwasniok geredet hat, bis dann jetzt Andreas Schicker sich klar nochmal hinter den Trainer gestellt hat und es so aussieht, als würde man dann auch in die neue Saison mit Christian Ilzer gehen. Und ich finde, dazu kommt auch so ein bisschen noch seine Außendarstellung, die manchmal ein bisschen schwierig war. Also er ist gerne auch immer mit kernigen Ansagen dabei, was ja jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlechtes ist. Man wünscht sich ja auch solche klaren Aussagen. Aber hat dann auch manchmal eben irritiert, wenn er mit Hoffenheim im Abstiegskampf steckt und dann davon redet, in 5 Jahren Meister werden zu wollen. Gleichzeitig reagiert er manchmal auch etwas gereizt auf diese ganzen Nachfragen zu seiner Zukunft, was ich auch gut verstehen kann. Klar, man möchte nicht jede Woche hören, dass man quasi kurz vorm Rauswurf steht, aber hat dann auch manchmal mit so etwas schwierigen Metaphern und Sprachbildern irgendwie und meinte, ja, sie können ja auch berichten, nächste Woche ist Pelé in Hoffenheim, sie schreiben ja eh, was sie wollen, also nach dem Motto. Und was eben auch noch dazu kommt, ist, dass teilweise interner nach außen gedrungen sind über seine Ansprachen in der Kabine, wo man sich dann fragt, wie gerade sein Standing auch in der Mannschaft ist. Dazu kommt ja auch diese recht offene Kritik auch von André Kramaric, die zwar eher an die Vereinsführung ging, diese Shit-Season-Rede nach dem 0-5 gegen Bayern, aber gleichzeitig wusste man ja auch, dass er nicht zufrieden sein kann mit der Art und Weise, wie er gerade eingesetzt wird und wie Hoffenheim spielt. Und es sind jetzt auch in den letzten Tagen Berichte vom Kicker aufgekommen, dass die Verlängerung von André Kramaric wackelt, weil er unter anderem mit dem Spielsystem nicht zufrieden ist. Also auch in der Mannschaft fragt man sich dann, wie groß der Rückhalt von Ilzer wirklich war. Gleichzeitig muss ich ihm schon zugutehalten, dass er diese ganze Thematik mit Kramaric auch sehr gut moderiert hat, weil er sich den Spieler zur Seite genommen hat, sich mit ihm persönlich unterhalten hat, ihn auch öffentlich verteidigt hat und meinte, gerade so Spieler wie André Kramaric, die dürfen solche Aussagen auch treffen, auch wenn die vielleicht die Deutlichkeit so nicht gerne gesehen ist. Also da hat er ihm jetzt keinen Strick draus gedreht und hat das eben, finde ich, so abmoderiert, wie man das auch tun sollte. Aber insgesamt, finde ich, war es schon jetzt nicht der Start für Christian Ilzer, den er sich vielleicht gewünscht hätte. Und auch wenn man sich natürlich jetzt Konstanz auf der Trainerposition wünscht in Hoffenheim, glaube ich, dass er auch bei den Fans sich sehr viel Kredit noch erspielen muss, damit er auch die nächste Saison dann überlebt als Trainer.
Ja, und ich meine, allein dass solche Themen wie eben diese Kabinenansprache, bei der ja angeblich auch ein Dildo verwendet worden sein soll, allein dass sowas diskutiert wird, zeigt ja, also das hast du ja schon gesagt, intern kann das Standing nicht so gut sein, sonst käme sowas, wenn es stimmt, nicht nach außen, und wenn es erfunden wäre, wäre das ja auch ein Hinweis darauf, dass dein Standing nicht gut wäre, also ist eigentlich dann egal, da können wir quasi, in beiden Fällen ist es nicht gut für Ilzer, aber darüber hinaus hat er zwar zwischenzeitlich, man hatte mal so eine Phase, wo man den Eindruck hätte bekommen können, Hoffenheim ist jetzt stabiler, weil die Ergebnisse besser waren, sie waren nicht mehr so schlecht wie am Anfang, und Also ich bin jetzt dann schon in der Rückrunde, ich habe jetzt so einen Punkt von dir schon so ein bisschen übersprungen, aber auf den können wir ja gleich nochmal zurückkommen, weil der hängt vielleicht auch mit den besseren Ergebnissen dann zusammen. Aber insgesamt gab es keinerlei Stabilität und das hat ja im Grunde dann der Schluss der Saison gezeigt, dass du da halt wirklich von der Gnade Werder Bremens abhängst, ob du in die Relegation kommst oder nicht, weil du trotz aller vorher geäußerten Aussagen eben überhaupt nicht mithalten kannst in den entscheidenden Spielen.
Ja, und ich finde, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass man ja, wie schon gesagt, schon seit Jahren Probleme mit der Defensive hat, aber jetzt dieses Jahr auch erstmals in der Offensive wirklich überhaupt kein System mehr hatte, sondern fast alles nach dem Prinzip Chaos und gute Einzelspieler funktioniert hat. Mal zum Vergleich, man hat nur 2 Tore mehr kassiert als im Vorjahr, in dem man ja in die Europa League eingezogen ist, aber man hat 20 weniger geschossen.
Krass.
Also klar gibt es dann so Erscheinungen wie Tom Bischoff, der sicherlich einer der Gewinner der Saison war, trotz dieses negativen Laufs. Das zeigt ja auch, dass er jetzt ab nächstem Jahr in Bayern spielt. Aber wirklich klare Abläufe in der Offensive hat man kaum erkannt. Man hatte die meisten Flanken pro Spiel und eben nicht die Flanken, die du dir wünschen würdest, aus vollem Tempo mit viel Zug und am besten von der Grundlinie weg, sondern einfach, dass man teilweise den 16er bombardiert hat mit Flanken. Teilweise war es ja auch so, dass gerade Haris Tabakovic dann immer von der Bank kam, wenn einem sonst nichts mehr eingefallen ist, weil er einfach mit seinen fast 2 Metern sich da halt in die Luft stellen kann. Und auch sonst, ich habe es ja gesagt, Christian Ilzer will eigentlich vertikales Umschaltspiel sehen, aber Hoffenheim hat nur 2 Kontertore in dieser Saison erzielt, was ja jetzt nicht gerade dafür spricht, dass er damit jetzt auch erfolgreich war mit diesem neuen Spielsystem. Und auch, was ich vielleicht noch zugute halten kann, ist, dass man schon viele hohe Balleroberungen zwischendurch auch hatte, weil man einfach ein hohes Pressing gefahren hat, aber ich finde, das gab es auch schon im Jahr davor unter Matarazzo viel. Insgesamt kann ich auch so ein bisschen Martin Raffel zustimmen in eurem Taktik-Royal, dass es eben, wenn man so ein Team ist wie Hoffenheim, was einfach die Defensive nicht unter Kontrolle bringt, dann tut man sich vielleicht leichter, wenn man einfach sagt, okay, dann sind wir jetzt ein Offensivteam, dann kassieren wir vielleicht 2 Tore pro Spiel, aber dann schießen wir halt auch mindestens 2 bis 3 und holen die Punkte. Aber wenn du dann mal hier versuchst, die Defensive zu stabilisieren, mal dann hier wieder deinen offensiven Ansatz versuchst zu etablieren, das funktioniert dann halt nur so semi. Das war auch schon unter Matarazzo so, dass es eben auf Kosten der Offensive ging. Und bei Ilzer habe ich da jetzt auch eher so einen Schlingerkurs erkannt. Gegen Saisonende kam dann ja auch noch mit dazu, dass man zwar sehr oft nach Rückstand zurückkam, aber eben auch sehr oft in Rückstand geraten ist. Hoffenheim hat die meisten Gegentore in den ersten 30 Minuten kassiert. Ich glaube 28 Stück.
Man ist auf Platz 16 in der Tabelle der ersten Hälfte.
Ja, und Hoffenheim hat auch die zweitmeisten Gegentore überhaupt in der Bundesliga kassiert. Also wenn du hinten schon die Tore kassierst, dann solltest du wenigstens vorne sie schießen und das hat beides nicht so ganz funktioniert dieses Jahr.
Und das, obwohl man ja durchaus alles in Bewegung gesetzt hat, um das zu verändern, unter anderem, indem man auf eine Shoppingtour gegangen ist.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, im Sommer hat man knapp 57 Millionen Euro ausgegeben, im Winter dann auch nochmal jetzt müsste ich Kopf rechnen, wir sind auf jeden Fall am Ende bei 76 Millionen, also 19 Millionen im Winter.
Ja.
Und das steht natürlich im klaren Kontrast zu dem, was Hoffenheim jahrelang gepredigt hat. Also klar gab es jetzt auch schon in den Jahren davor immer mal wieder so Transfers, wo man Summen ausgegeben hat, wo man sich fragt, wo das plötzlich herkam. Da denke ich zum Beispiel an Attila Soloy, der ja seinen Marktwert von 12 Millionen, glaube ich, jetzt auf 2 runterkorrigiert hat nach den letzten 2 Jahren. Ich meine, das Ganze spricht auch so ein bisschen aus der Panik, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die man im Sommer hatte, dass man so kurzfristig dann noch Spieler ranschaffen musste. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass man jetzt so einen Kurswechsel erkennen kann. Am Anfang war es ja schon so, dass auch Dietmar Hopp das immer mitgetragen hat, dass man gesagt hat, Hoffenheim soll sich selbst tragen, soll unabhängig vom Investor, vom Geldgeber werden und soll sich eben auch aus Transfers finanzieren. Und Alex Rosen war genau der Mann dafür, weil er eben auch das selbst gepredigt hat und eben versucht hat, vor allen Dingen viele Spieler zu entwickeln. junge Spieler aus der eigenen Akademie, Spieler, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen, wie so ein, keine Ahnung, in seinem ersten Jahr hat er Kevin Vogt geholt, Benny Hübner, die eigentlich damals noch so von teilweise guten Zweitligisten oder mittelmäßigen Bundesligisten kam und bei Hoffenheim sich dann wirklich immer weiterentwickelt haben zu wirklich Bundesliga-Stammspielern. Und diesen Weg hat man ja in den letzten Jahren immer weiter verlassen und spätestens jetzt kann man eigentlich einen klaren Bruch erkennen, dass man jetzt plötzlich so Spieler wie Gift Orban in der Winterpause holt, der ja auch bei seinen vorherigen Stationen teilweise negativ in den Schlagzeilen stand wegen seinem Verhalten abseits des Platzes und seinem Umgang mit eben, wenn er mal nicht gespielt hat, oder aber auch ein Basimuana Touré, der das Positivbeispiel vielleicht auch ist, weil er nach einer kurzen Anlaufphase, obwohl er noch so jung ist, direkt eine Rolle gespielt hat und zwar eine sehr gute Rolle und auch mit seinen 1 gegen 1 Stärken da wirklich einer der positiven Erscheinungen dieser Saison war. Aber insgesamt würde mich schon interessieren, was jetzt auch die Vereinsführung dazu sagt, ob das jetzt eine Ausnahme war dieses Jahr oder ob man das jetzt die nächsten Jahre immer weiter so wiederholen will. Und ich frage mich vor allen Dingen dann, woher das Geld kommt, beziehungsweise die Antwort ist ja eigentlich klar. Wenn, dann muss Dietmar Hopp das ausgleichen, weil so viel Sponsoring oder Merchandising-Einnahmen hat man auf jeden Fall nicht. Und die Teilnahme am internationalen Wettbewerb ist ja jetzt auch erstmal dahin. Also auch diese Einnahmen fehlen. Und so kann man dann einen Transferminus von 44 Millionen nicht unbedingt ausgleichen.
Das ist schon irre. Vor allem, weil du hast ja gerade schon angesprochen, die Offensive war das Problem und da ist ja auch richtig Kohle reingeflossen. Also Loschek, Prass, Orban sind es gar nicht alle. Und der Einzige, der aber funktioniert hat, ist Touré und der ewige Kramaric. Also letztlich hat man da auch wieder auf die falschen Spieler gesetzt in der Offensive.
Ja, und gleichzeitig muss man ja auch sehen, also ich behaupte jetzt nicht, dass die genauso in Hoffenheim eingeschlagen hätten wie in Elversberg, aber man hat Mohamed Damar und Fisnik Aslani nach Elversberg ausgeliehen.
Stimmt.
Und die haben dort die zweite Liga komplett zerschossen und wären jetzt fast aufgestiegen. Fisnik Aslani wird von der halben Bundesliga gejagt. Mohamed Damar konnte man jetzt wenigstens langfristig binden, dass er zumindest ab nächster Saison dann in Hoffenheim spielt. Aber dann verbaut man ja auch den Weg so ein bisschen für die eigenen Spieler aus der Akademie. Auch Tim Lemperle wird jetzt schon für den Sommer seit Monaten gehandelt. Mal gucken, ob er das nach seiner angeblichen Schlägerei in der Kölner Partyszene, ob er dann weiterhin nach Hoffenheim kommt. Aber auch er würde dann ja quasi einen Platz für Fisnik Aslani belegen. Also auch dahingehend, ich habe schon verstanden, warum man Leute für die Offensive braucht. Gerade Spieler mit Tiefgang haben eben nach dem Abgang von Maxi Bayer gefehlt. Das hatte ja auch Materazzo immer wieder angemerkt. Und das hast du ja auch einfach gemerkt und gesehen in seinem Spiel, weil du eben kaum noch Spieler hattest, die man wirklich hinter die Kette schicken kann, was ja Hoffenheims Stärke war in der Vorsaison. Und dann kam noch der Ausfall von Ilas Bebu dazu, der das Ganze natürlich noch mehr erschwert hat. Wir hatten ja letztes Jahr darüber gesprochen, dass Hoffenheim plötzlich eins der Teams war mit dem höchsten Tempo und das Tempo hat plötzlich komplett gefehlt und das war ja auch ausgegebenes Ziel von Andi Schicker mit der Verpflichtung von Gift Orban, mit der Verpflichtung von Touré. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist natürlich jetzt erstmal schwierig, eine klare Transferstrategie zu erkennen. Und Andi Schicker hat auch gesagt, er braucht bestimmt 2, 3, 4 Transferperioden, bis man sagen kann, das Team ist jetzt eine Schicker-Mannschaft, weil es einfach man so einen Umbruch nicht von heute auf morgen schafft. Das ist eben nicht.
Du kannst nicht alle Spieler von Graz gleichzeitig verpflichten.
Ja, und du kannst vor allen Dingen nicht durch einen Abstieg in die Regionalliga einfach alle dich von allen Verträgen trennen, wie es vielleicht bei anderen Vereinen aus der Region funktionieren würde.
Ja, Grüße nach Sandhausen an dieser Stelle. Aber kann man dann sagen, dass die Wintertransfers, sind das dann schon Schicker-Transfers?
Ich würde, glaube ich, schon damit gehen, weil
wäre ja seine Bilanz gar nicht so schlecht.
Würde ich auch sagen, gerade jetzt Leo Østigard war der Innenverteidiger, der noch gefehlt hat, um noch die Abwehr zu stabilisieren. Und also am Anfang hat er schon sehr, sehr gut sich integriert. Ich habe auch geguckt, er hat 9,9 Klärungsaktionen pro Spiel. Mhm. Auf Platz 2 in der Bundesliga kommt hinter ihm Wafro aus Wolfsburg mit 8. Mhm. Also es zeigt ja schon, wie viel er da rauspölen musste. Gleichzeitig zeigt es auch, wie sehr da teilweise...
Wie tief Hoffenheim stand.
Ja.
Also vor allem, wenn man mal in Führung lag, dann war er von Hoffenheim gar nichts mehr zu erwarten, offensiv.
Ja, und die Kopfballstärke von Østigard kommt natürlich noch dazu, aber gleichzeitig dann zum Saisonende hast du halt auch wieder gemerkt, dass er sich so ein bisschen ans Niveau angepasst hat. Mhm. Ein Eigentor geschossen, rote Karte kassiert, Tore verursacht und das alles innerhalb von 3 Spielen. Also irgendwie hat Hoffenheim, glaube ich, auch so einen magischen Effekt auf Innenverteidiger, dass sie plötzlich vergessen, wie man richtig spielt. Klar war auch viel Unglück dabei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles Unvermögen war, aber trotzdem dann für ihn persönlich schade. Man versucht ihn jetzt zu halten, aber ist die Frage, ob das mit der Ablösesumme so klappt. Und die Stürmer haben wir schon angesprochen. Was ich ehrlicherweise immer noch nicht verstehe, ist, warum man Erdemir Dimci vorzeitig aus Graz geholt hat. Der hat dort schon kaum eine Rolle gespielt, hat, glaube ich, 2 Tore in 8 Spielen dort geschossen. Und Hoffenheim hat jetzt in der Rückrunde 8 Kurzeinsätze gehabt. Klar, zu Beginn mal zwischendurch von Beginn an gespielt, aber sonst war er dann eher nicht die Wahl. Hat, glaube ich, teilweise sogar in der Regionalliga dann gespielt. Und so würde ich sagen, Touré und Østigard auf jeden Fall gute Verpflichtungen. Orban hatte einen guten Start und hat dann kaum noch gespielt oder nur sehr wenig. Und dann ja, Dimci verstehe ich wirklich wenig.
Also insgesamt ist Hoffenheim einfach bemerkenswert strategielos unterwegs. Gleichzeitig hängt über jedem Transfer oder hiegen bisher über jedem Transfer die große Rogon-Frage. Kommt er jetzt, weil Roger Wittmann das will? Mutmaßlich. Oder kommt er, weil er wirklich perfekt ins sportliche Profil passt? Und gerade weil eben so wenig gepasst hat in den letzten Jahren, werden ja diese Zweifel immer größer mit jedem Transfer, der nicht klappt. Also du siehst Losek zu Hoffenheim kommen und das Erste ist, was du checkst, ist, bei wem ist denn der, bei welcher Spielerberatungsagentur? Warum haben sie wohl den geholt? Aber gut, das müssen wir noch abwarten, aber wichtig ist eben festzuhalten, man hat mal wieder ganz schön viel Geld ausgegeben. Es war zwar keine 90 Millionen Euro Shoppingtour, wie manch Spieler behauptet hat. Wer war das, der es gesagt hat? Dennis Geiger?
Ja.
Aber so arg viel drunter war es auch nicht und vor allem halt für die Tabellenregion war es außergewöhnlich, was wir ja aber ja von Hoffenheim schon kennen. Und was gleichzeitig aber auch nochmal den Blick auf den Kader lenkt, und da gab es ja noch eine andere Beobachtung, die man machen konnte, nämlich neben dem, wie manche Spieler sich neben dem Feld verhalten haben, also dass sie sehr deutliche Kritik geübt haben, André Kramaric, war es ja vor allem im Saisonendspurt dann so, es waren jetzt nicht die jungen Unbekümmerten, die Hoffenheim vor der Relegation bewahrt haben, sondern im Gegenteil, eigentlich war es so wie, keine Ahnung, 2020 gefühlt bei Hoffenheim. Die immer gleichen holen die heißen Kohlen aus dem Feuer. Und dennoch stellt sich die Frage, wo waren die auch so innerhalb der Saison?
Ja, da kam natürlich auch viel Verletzungen dazu, dass dann Valentin Gendré sich zum Beispiel das Schlüsselbein bricht und plötzlich einen Pavel Kadarzabek dann regelmäßig von Beginn an spielt und weiterhin seine Leistung bringt. Aber es lenkt natürlich auch so ein bisschen den Blick darauf, was denn überhaupt jetzt die Achse in Hoffenheims Mannschaft sein soll, wo da Führungsspieler überhaupt sind und insgesamt, was das überhaupt für ein Teamgefüge ist, weil durch diese ganzen schwierigen Transferperioden der letzten Jahre und auch natürlich große Abgänge, wie zum Beispiel Maxi Bayer, ist es natürlich schon so, dass bei Hoffenheim die Mannschaft irgendwie immer weiter ihre Identität verliert und da kommen natürlich dann so Abgänge, wie jetzt auch Kadarzabek, der jetzt im Sommer gehen wird, mit dazu, wo man sich dann fragt, wer sind jetzt überhaupt noch die Spieler, die da vorangehen sollen und die da beim Neuaufbau die Last tragen sollen. Weil,
und das Kadarzabek geht ganz kurz, das ist schon sicher?
Ja, das ist sicher. Er wurde da eigentlich auch mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt. Hoffenheim hatte immer wieder, oder Andi Schicker hatte immer wieder gesagt, wir wollen das klären, wenn der Klassenerhalt feststeht, ob wir jetzt den Vertrag verlängern oder nicht, was ja jetzt erstmal auch verständlich ist. Wie es dann abgelaufen ist, war trotzdem höchst unglücklich. Man hat sich dann eben an dem Montag nach dem Bayern-Spiel zusammengesetzt und so klar wurde es natürlich nie kommuniziert, aber von all dem, wie auch Kadarzabek dann reagiert hat, nämlich mit einem 6-minütigen Video unter Tränen.
Ach, ich schmeiße, das ist ja klar.
Und auch einen Post von seiner Frau, wo sie sagt, sie hätte nie gedacht, dass sie am Ende sich so verabschieden. Sie hatten eigentlich quasi ihren Lebensabend in Sinsheim geplant und das ist bei denen wirklich so. Also Pavel Kalajdzic war einer der wenigen Spieler, wo du wirklich gemerkt hast, die lieben diese Region, die haben ihre Kinder in Sinsheim tatsächlich und nicht in Heidelberg. Kalajdzic hat immer gesagt, ich bin ein Sinsheimer Junge. Alle anderen sind in Heidelberg, aber ich Sinsheim. Und am Ende wird er dann quasi so fast schon vom Hof gejagt.
Oder er geht zumindest nicht durchs große Tor raus, was ja gemessen an seiner Zeit schon angemessen
gewesen. Man hat ihm schon versprochen, dass er jetzt noch eine richtige Verabschiedung bekommt im Sommer, aber dadurch, dass eben dieser Klassenerhalt fix sein sollte, wurde er halt auch um die Verabschiedung beim Bayern-Spiel gebracht mit der vollen Arena und zwar noch im Hoffenheim-Trikot und auf dem Platz und so ein Abschied, den wünscht man so einem verdienten Spieler natürlich nicht. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich einerseits, klar, man will den Kader verjüngen und das ist auch sinnvoll und wichtig. Aber die Frage ist, ob man dann mit einem Kalajdzic anfangen will, der zwar 33 ist, aber der ja weiterhin seine Leistung gebracht hat, der auch in der Kabine eher jemand war, der immer für gute Stimmung gesorgt hat, niemand, der groß für Stunk gesorgt hat, nicht so wie ein Kramaric, der auch mal einen raushaut, auch wenn es meistens berechtigt ist, sondern jemand, der wirklich immer sich in den Dienst der Mannschaft stellt und der sich wahrscheinlich auch freiwillig auf die Bank setzen würde, wenn das eben die Rolle ist, die ihm zugeteilt wird. Und so lässt man jetzt eben einen der letzten drei, würde ich sagen, die wirklich Identitätsfiguren auch für die Fans sind, ziehen und muss quasi im Sommer einen kompletten Neuanfang auch mit neuen Leistungsträgern wagen. Und dazu kommt ja auch noch, dass jetzt Benjamin Hübner neuer Co-Trainer der Nationalmannschaft wird. Er war ja auch einer von, jetzt zwar nicht mehr auf dem Platz, aber zumindest auf der Bank, der unter den Nagelsmann, in den Nagelsmann-Jahren einer der Führungsspieler war. Und jetzt wirklich übrig geblieben sind nur noch Kramaric und Baumann. Und Kramaric's Vertrag läuft nächstes Jahr aus und es gibt schon erste Berichte, dass die Verlängerung gerade sehr ins Stocken geraten ist, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Und dann fragt man sich natürlich, wo sind jetzt noch die Spieler, die wirklich ihr Herz quasi auf dem Platz lassen, um es mal mit den Worten Mario Baslers quasi zu sagen. Und ob Hoffenheim nicht doch jetzt mittlerweile einfach nur noch so eine Wohlfühloase quasi für Leute, die teilweise auch schon über dem Zenit sind oder für Talente, die dann aber auch ganz schnell wieder weggehen wollen, ist. Und das bereitet mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlicherweise. Und die Sorge, die nehme ich auch im Fanlager stark wahr. Also auf der anderen Seite steht natürlich auch diese Verjüngung des Kaders und die Trennung von vielen, in Anführungszeichen, Altlasten oder halt einfach Spielern, die so einfach nicht mehr reinpassen. Ergibt ja auch nur Sinn und ist auch einfach notwendig. Aber es ist eben so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, vor allem eben auch gemessen an der Leistung. Also ich meine, Kalajdzic wäre doch jetzt selbst auch nicht davon ausgegangen, dass er in der nächsten Saison Stammspieler gewesen wäre. Denn das war er ja in dieser Saison schon nicht. Erst der Schlüsselbeinbruch, du hast es ja schon angesprochen, hat ihn quasi wieder ins Team gebracht. Aber dann war er da und hat die entscheidenden Flanken geschlagen, die dann auch mal zu Erfolg geführt haben. Und ich finde das schon interessant, was du sagst, dass es ja im Grunde jetzt noch die letzten drei sind, die so als Führungsspieler geblieben sind. Oliver Baumann, André Kramaric und Kalajdzic. Und wenn Oliver Baumann, und ich glaube, Kramaric hat doch auch was zu Kalajdzic gesagt. Also zumindest Oliver Baumann hat sehr deutlich sich positioniert und hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass der Vertrag verlängert wird, weil er hat einen enormen Wert für uns, auch was die Kabine angeht, eben nicht nur das Spielfeld. Natürlich darfst du jetzt nicht komplett deine Kaderpolitik an dem Goodwill oder eben an den Wünschen deiner Führungsspieler ausrichten. Aber ich würde da ehrlicherweise anstelle von Schicker schon hinhören, weil so viele Führungsspieler, du hast es ja gesagt, hat Hoffenheim nicht. Also es irritiert so ein bisschen, finde ich.
Ja, und auch, wie du schon sagst, auch Kramaric hat auf Instagram sich sehr emotional verabschiedet und wahrscheinlich auch persönlich. Und wenn man sich auch einfach mal die Kommentare unter diesem Post ansieht, die gesamte Mannschaft hat mit weinenden, zerbrochenen Herz-Emojis und was nicht allem geantwortet. Und du merkst, und teilweise auch wirklich Worte gefunden, wo du merkst, das ist jetzt nicht einfach so Blabla oder PR-Sprech, sondern kommt vom Herzen. Und dieser Spieler hat da einfach ein enormes Ansehen im Team. Und man fragt sich dann schon auch, was das für ein Signal an die Mannschaft ist, wenn man sich dann von gerade ihm trennt. Du hast jetzt gerade auch, ich habe es ja auch genannt, eben drei Spieler, die ich jetzt vor allen Dingen in Fokus stellen würde. Klar gibt es noch so Leute wie einen Grisha Prömel, der jetzt einfach die ganze Saison ausgefallen ist, aber der jetzt auch schon unter Matarazzo einer gewesen ist, der immer vorangegangen ist, der ja auch in Hoffenheim ausgebildet wurde, dem ich auch so eine Rolle weiter zutrauen würde. Oder Dennis Geiger mit ein bisschen mit Abstrichen, weil er ja auch einfach viel verletzt ist und weil er auch manchmal dann das ein oder andere Foul zieht, was man vielleicht nicht ziehen sollte, aber auch jemand, der sich gerne mal öffentlich äußert, da hatten wir es ja vorhin schon drüber. Er war interessanterweise dann auch derjenige, der am Ende dann von der Vereinsführung eingebremst wurde, also während Kramaric...
Er wurde angezählt und war dann mit der Geigerzähler.
Ja, genau das. Na, während Kramaric mit seinem Shit-Season-Interview, wo er meinte, wenn er jetzt wirklich alles sagen würde, was er denkt, dass er dann die größte Strafe der Bundesliga-Geschichte bekommen würde, während das ja für ihn mehr oder weniger folgenlos blieb, außer dass er einfach mal ein kleines Gespräch mit Ilzer geführt hat und danach dann ja auch wieder auf seiner favorisierten Position gespielt hat, wurden Geigers Aussagen, wo er meinte, ja, wir haben jetzt 90 Millionen ausgegeben und sind 15. direkt von Schütz, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, einkassiert und gesagt, ja, bevor er jetzt mal Alibis sucht, soll er erstmal selber Leistungen bringen, so nach dem Motto. Also da sieht man ja auch, wer sich leisten kann, so öffentlich Kritik zu üben und wer eben nicht.
Was meinst du, wie lange wird es dauern, bis wir ein jüngeres Hoffenheimer Team haben, in dem sich aber auch wieder neue Führungsspieler rauskristallisieren? Denkst du da auch in 3 bis 4 Transferperioden?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, also dass das jetzt erstmal seine Zeit dauern wird. Und klar ist es auch ein notwendiger Prozess. Ich meine, dass so Leute wie Kramaric, Kadejabek oder Baumann gehen, das ist ja auch nicht nur die Schuld von Andi Schicker, sondern ja, das liegt auch einfach an der biologischen Uhr, die da tickt, denn die sind alle schon deutlich über 30. Und dass die natürlich auch jetzt auf lange Sicht nicht die sein können, auf die man das jetzt alles aufbaut, ist ja auch klar. Also, dass Kramaric immer noch so eine der Stützen der Mannschaft ist, zeigt ja auch einfach, was für eine unfassbare Qualität er hat, weil in dem Alter gehen manche, so ein Kevin Volland ist, glaube ich, jünger als Kramaric und wechselt jetzt zurück zu 1860 München. Also, ist ja trotzdem auch weiterhin beachtlich und man muss ja auch hinter ihnen Nachfolger aufbauen.
Das hat man ja auch in dieser Saison gesehen. Also es gab zwar auch die guten Phasen von André Kramaric, aber ich würde sagen, gerade Anfang der Saison, natürlich auch unter den Umständen, die du vorhin besprochen hast, aber also da hast du auch gesehen, irgendwann wird selbst André Kramaric eben einen Leistungsabfall haben.
Ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass Kramaric einfach immer dieses obligatorische Loch mitten in der Saison hat und dann irgendwann zum Saisonende wieder auftaucht und plötzlich wieder alle möglichen Tore schießt. Ja, also ich würde mir halt wünschen, dass man es nicht so macht wie bei Kadejabek und sich jetzt schon von ihm trennt, ohne den entsprechenden adäquaten Ersatz zu haben, der die Rolle in der Mannschaft einnehmen kann, sondern halt hinter ihn neue Spieler aufbauen kann und dass solche erfahrenen Spieler eben auch da diese Identität weitergeben können. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt läuft zur neuen Saison. Wie gesagt, es soll eine Verjüngung geben. Ich hatte ja schon angesprochen, dass Damar schon verlängert hat. Auch Hannes Behrens hat seinen Vertrag verlängert, der jetzt letzte Saison zumindest mal ab und an im Profikader dabei war. Man hat gleichzeitig ja auch mit der zweiten Mannschaft, die jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist, nochmal eine bessere Chance, um Spieler auch auf einem höheren Niveau bei sich zu halten und nicht direkt verleihen zu müssen. Egal, was man jetzt von zweiten Mannschaften in der dritten Liga hält, ich persönlich relativ wenig, ist das natürlich ein Vorteil, den man auch nutzen sollte und wird. Man hat ja auch zwischendurch schon so Spieler wie David Mokwa gesehen, der in der Regionalliga alles zerschossen hat und dann auch in der Europa League getroffen hat. Also man hat ja auch in den eigenen Reihen Spieler, die da das Potenzial haben, um langfristig oder mittelfristig dann da eine Rolle zu spielen. Gleichzeitig stehen ja auch schon andere Abgänge fest, neben Tom Bischoff, den man natürlich gerne gehalten hätte, aber der jetzt ablösefrei nach München geht. Samer Sekou, wie schon vorhin angesprochen, der hat ja unter Ilzer dann plötzlich doch eine größere Rolle gespielt. War immer, ich habe es teilweise nicht ganz verstanden, warum er dann zwischendurch plötzlich gar nicht mal mehr im Kader stand und dann doch wieder der Heilsbringer war und auch wirklich gute Leistung gebracht hat. Jetzt endet das Ganze mit dem auslaufenden Vertrag. David Jurašek war ja nur ausgeliehen, genauso wie Jakob Busk, der Torhüter, der eigentlich nur kam, weil Baumann zwischendurch verletzt war. Mhm. Und Christopher Lenz hat mir ja schon gesagt, der hatte einfach eine Saison zum Vergessen und war ja auch nur ausgeliehen.
Und du hast jetzt interessanterweise mit Samer Sekou gerade auch schon den letzten Punkt mit angesprochen, denn es wurde zumindest im Kicker darüber berichtet, dass damals, als Samer Sekou dann wieder gespielt hat, manche innerhalb der Kabine wohl das gemacht haben, was wir auch so oft machen bei Transfers von und zu Hoffenheim, nämlich, dass man erstmal guckt, ist er eigentlich bei Rogon? Und ja, ist er. Und dann war eben die Frage, ob er deswegen vielleicht auch spielen würde. Und wenn das, also mutmaßlich, so tief schon eingesickert ist, dieser Zweifel bei eben sportlichen Entscheidungen, ob da nicht ein Spielerberater und seine Agentur eine Rolle spielen könnte, dann zeigt das ja auch, warum wir ja auch hier im Rasenfunk über nichts anderes gesprochen haben seit mehreren Jahren. Und da hat sich jetzt aber in dieser Saison was getan. Und du hast jetzt hier einen Punkt noch mitgebracht, Professionalisierung und Demokratisierung. Und ich würde mal die These wagen, unter Professionalisierung ist die Abkehr von Rogon mitgemeint.
Da hast du recht, ja.
Ich kann es jetzt hier auch lesen, aber ich hatte es vorher noch gar nicht gesehen.
Ja, praktisch, wenn du hier bei mir so spicken kannst.
Ja, hätte ich es mal gemacht.
Bei Samer Sekou kann man auch noch dazu sagen, dass er ja nicht ursprünglich bei Rogon unter Vertrag stand, sondern dann erst später zu der Agentur gewechselt ist, was dann natürlich zusätzlich für Spekulationen gesorgt hat. Ich würde jetzt ehrlicherweise nicht so weit gehen und sagen, Christian Ilzer stellt seine Mannschaft wegen Rogon so auf. Aber was die Geschäftsführung dann ja getan hat durch diese Abkehr von Rogon, ist ja auch indirekt zugeben, dass eben diese Beratungsagentur Einfluss genommen hat auf Vereinsprozesse. Denn genau das war nämlich zu lesen in dem Statement von Markus Schütz, dass man eben nicht mehr möchte, dass Berater Einfluss auf Vereinsprozesse nehmen.
Was lustig ist, weil man ja vorher jahrelang gesagt hat, nein, das sind ja alles nur Gerüchte hier, dass es hier Einfluss gäbe.
Ja, selbst Schütz hat wohl noch im Oktober laut dem Kicker auf einer Mitarbeiterversammlung gesagt, er hat eigentlich gar keine Lust mehr auf diese ganze Rogon-Scheiße. Und das würde ja auch alles nicht stimmen. Also Roger Wittmann würde ja nicht sagen, holt mal den Spieler und dann machen wir das. Aber es gab ja trotzdem genug Fälle, wo es so oder so ähnlich gekommen ist. Also gerade jetzt zum Beispiel, was auch jetzt wieder viel besprochen wurde, einfach weil die beiden Spieler bei Hoffenheim überhaupt nicht funktioniert haben, bei Berisha und Attila Soloy, die dann im Winter gegangen sind. Die sind beide von Rogon beraten worden, muss man sagen. Standen beide angeblich nicht auf der Wunschliste von Alexander Rosen und wurden beide dann kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet, weil man ehrlicherweise auch noch Bedarf hatte, gerade zumindest bei Soloy, bei Berisha würde ich es mal in Zweifel nehmen, ehrlicherweise. Und haben dann beide auch überhaupt nicht funktioniert und haben jetzt auch beide ihre Spielerberatungsagentur gewechselt, nachdem sie bei Hoffenheim eben jetzt mehrfach dann ausgeliehen wurden. Also das zeigt ja auch schon mal, wo dann eben dieser Einfluss genommen wird und wo das eben hinführt. Gleichzeitig gab es ja auch so Fälle wie Jorginho Rüter, der ja wirklich eine der Positivbeispiele eigentlich ist, weil er auch sehr, sehr viel Geld für Hoffenheim eingespült hat. Allein jetzt noch im Sommer durch den Weiterverkauf gab es nochmal ein paar Millionen, die dann gezahlt werden mussten. Da hatte Alex Rosen noch gut verhandelt. Gleichzeitig kommen jetzt aber auch so Berichte vom Kicker, wo zu lesen ist, dass Rogon für den Transfer von Rüter im Winter, der im Sommer 2021 ablösefrei gewesen wäre und Rogon darauf gedrängt hat, ihm schon im Winter zu verpflichten, und zwar für ein paar hunderttausend, am Ende eine Provision von 3,1 8 Millionen Euro kassiert hat, die angeblich von Dietmar Hopp auch mit angewiesen wurde. Also es zeigt ja auch nochmal, dass Rogon dann auch sehr stark davon profitiert und Hoffenheim ist ja auch einer der Clubs mit den höchsten Beraterausgaben in der Bundesliga und sie fließen zum großen Teil eben an diese Agentur. Dann gibt's auch.
Man muss eben kurz nochmal das betonen, was du gerade gesagt hast. Die Provision war höher als das, was man als Ablöse dann gezahlt hat.
Ja, und zwar 442% der Ablöse, wie der Kicker titelte. Dann gab's auch so Vorfälle eben, wie vorhin schon genannt, mit Kenan Kocak, dass Rogon versucht hat, ihn als Trainer zu etablieren, beziehungsweise Roger Wittmann das versucht hat. Die U23 war jahrelang auch eine Anlaufstelle für Rogon-Talente, gerade aus Frankreich, die dann immer war, und auch aus Brasilien früher, die dann regelmäßig verliehen wurden und bei jeder Leihe kassiert natürlich Rogon auch wieder Beraterprovision. Mhm. Und die Samaseku-Geschichte hast du gerade eben ja auch schon erwähnt und all diese Faktoren tragen eben zu diesem Eindruck bei und wie gesagt, die Geschäftsführung hat es ja jetzt auch sich eingestanden und hat jetzt gesagt, sie wollen davon Abstand nehmen, dass diese Zusammenarbeit trotzdem noch nicht von heute auf morgen enden kann, ist auch logisch, weil man weiterhin Rogon-Spieler unter Vertrag hat. Gerade Yadimchi, Tohumchu oder jetzt auch Fisnik Aslani, den man natürlich gerne halten würde, auch nach seinen starken Leistungen in Elversberg. Dazu steht man, wie schon gesagt, auch mit Tim Lemperle angeblich in Kontakt, der bei Rogon unter Vertrag steht. Dietmar Hopp hat weiterhin seine Farmteams in Brasilien und in Portugal, wo ja jetzt auch Arthur Chavez herkam. Und da hängt Rogon auch mit drin. Und Dietmar Hopp finanziert auch eine Talent-App, ich glaube Kuju oder Kuju heißt die, womit Rogon versucht, Talente in Brasilien quasi über eine ganz große Datenkrake, eine riesen Datenbank an Talenten zu bekommen, aus dem sie dann schöpfen können, aus diesem Pool. Und da ist Dietmar Hopp und auch die Schwarzgruppe, also Lidl Kaufland, die bei Hoffenheim auch Sponsoren sind, einer der Geldgeber.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, als würde Rogon jetzt von heute auf morgen sämtliche Verbindungen zu Hoffenheim
also
kappen.
Rogon ist nicht Rogon.
Exakt.
Dietmar Hopp. Wie du einfach so drüber gehst über meine Wortspiele, das ist, naja, okay, gut. Mach einfach weiter.
Wobei Dietmar Hopp auch diese Entscheidung mitgetragen hat, was ja eigentlich gar nicht mehr notwendig wäre, da er nicht mehr die Stimmmehrheit im e.V. in der Gesellschafterversammlung hat. Aber Hopp und auch der e.V. haben gemeinsam dieser Entscheidung zugestimmt, die die Geschäftsführung getroffen hat. Also sprich, da zieht man jetzt wenigstens an einem Strang, wenn auch weiterhin Dietmar Hopp wahrscheinlich gerne mal mit Roger Wittmann eine Runde Golf spielt.
Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Vielleicht passiert dann auch der TSG weniger Schlimmes, wenn Roger Wittmann öfter einfach mal nur golfen geht und keine anderen Dinge tut. Aber damit sind wir ja quasi auch schon beim zweiten Punkt angelangt, der ja auch hier mit dazugehört, nämlich, dass man sich zu 50+1 bekennt und das bedeutet ja aber auch, dass dieser ganze Verein umgebaut werden muss letztlich. Kannst du uns das mal erklären, wie da der Stand ist?
Ja, wir hatten ja im September schon mal über die letzte außerordentliche Mitgliederversammlung gesprochen, wo der neue Vorstand gewählt wurde, Jörg Albrecht als Nachfolger von Christian Baumgärtner, der ja offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Und Jörg Albrecht wurde damals ja auch stark kritisiert von der Ultraszene als Hopp-Kandidat, da er als ehemaliger Sinsheimer Bürgermeister sehr viele Projekte zusammen mit Dietmar Hopp oder seinen Stiftungen realisiert hat, da im Vorraum seines Amtszimmers auch eine Büste von Dietmar Hopp stand. Und da er auch jetzt, seitdem er aus diesem Bürgermeisteramt ausgeschieden ist, der Vorsitzende von Anpfiff ins Leben ist. Und Anpfiff ins Leben ist das Jugendförderprogramm der Hopp-Stiftung. Sprich, die Verbindungen sind da. Und so war diese Wahl, wie damals schon besprochen, wirklich sehr, sehr hitzig. Hat sich auch, obwohl es ja eigentlich nur diesen einen Tagesordnungspunkt gab nach dem Bericht des Vorstands, der sich auch schon sehr gezogen hat nach der Entlassung von Alex Rosen, hat diese gesamte Versammlung 4 Stunden gedauert. Die Wahl wurde auch dann anonym durchgeführt, weil Leute Angst hatten, weil die Ultras Angst hatten, dass sonst SAP-Mitarbeitende sich unter Druck gesetzt fühlen, Jörg Albrecht zu wählen. Ich würde sagen, das ist dann schon eher eine Verschwörungstheorie, aber hat auch nicht dazu beigetragen, dass dieser Abend ein bisschen kürzer wurde. Aber was eben auch bei dieser Wahl offensichtlich wurde, ist, dass die Satzung der TSG noch die eines Dorfvereins ist, der halt bis in die 80er, 90er Jahre noch auf Kreisebene gespielt hat und dadurch gewisse Dinge auch einfach nicht geregelt sind. Es wurden einige Satzungsänderungsanträge eingebracht, die aber alle aufgrund von Formfehlern überhaupt nicht zur Abstimmung kamen. Allen voran ein Satzungsänderungsantrag dazu, wann man überhaupt sein Stimmrecht erhält, denn in der Vergangenheit war es so, dass man 5 Jahre förderndes Mitglied sein musste, um dann auf Antrag ordentliches Mitglied zu werden und das Stimmrecht zu erhalten. Der Antrag wurde zwar immer genehmigt eigentlich vom Vorstand, aber es ist natürlich nochmal ein extra Schritt, eine extra Hürde. Offiziell sollte diese Regelung helfen, dass die TSG jetzt quasi nicht feindlich übernommen werden kann von irgendwelchen bösen VfB Stuttgart-Fans. Praktisch hat es eher dazu geführt, dass es sehr großen Unmut gab, gerade von Fans, die dann zum ersten Mal quasi zu einer Mitgliederversammlung erschienen sind und gar nicht verstanden haben, warum sie jetzt nicht wählen dürfen. Und gerade solche Vorfälle haben dann dafür gesorgt, dass es auch innerhalb des Vorstands den Konsens gab, dass man jetzt die Satzung anpassen muss und auch an die neuen Gegebenheiten auch anpassen muss. Und so ist jetzt in den letzten Monaten eine neue Satzung erarbeitet worden mit einigen sehr guten Änderungen, würde ich sagen, die der Vorstand eben vorangetrieben hat und dann auch in einem Mitgliederforum diskutiert hat. Am 2. Juni ist die Abstimmung, da ist die nächste ordentliche Mitgliederversammlung und da soll dann diese neue Satzung auch verabschiedet werden. Und zum einen ist da eben jetzt dieses Stimmrecht-Thema, dass man eben nicht mehr 5, sondern nur 2 Jahre Mitglied sein muss und das auch ohne Antrag dann quasi das Stimmrecht erhält. Dann sollen auch neue Gremien geschaffen werden, um einfach auch die Mitbestimmung der Mitglieder ein bisschen zu stärken. Zum einen der Mitgliederrat, wo man ab 16 Jahren als Mitglied sich reinwählen lassen kann. Und
also man muss 16 Jahre Mitglied schon sein oder man, 16 Jahre und Mitglied?
Man, also Mindestalter 16.
Achso, okay, alles klar. Ich dachte schon.
Und wenn man Mitglied dieses Gremiums ist, darf man quartalsweise bei den Vorstandssitzungen teilnehmen, hat auch, ich glaube, einen Vorstand, der dann einem quasi als Ansprechpartner genannt wird, mit dem man sich auch sonst gerne austauschen kann. Und man hat auch einen Vorschlagsrecht für Vorstandswahlen, sprich, das ist schon mal ein Gremium, was für mehr Transparenz sorgt, für mehr Mitbestimmung und was ich auf jeden Fall sehr positiv bewerten würde. Dann gibt es den Ehrenrat noch, der eher wie so eine Beschwerdestelle wirken soll, wo ich weiß gar nicht, was das Mindestmitgliedsdauer ist, aber Mitglieder, die schon wirklich sehr lange TSG-Mitglied sind, ich glaube 3 Stück sollen da rein in dieses Gremium und die sollen halt eben vor allen Dingen so Beschwerden gegen abgelehnte Mitgliedschaften, an sich gewisse Konfliktfälle und so weiter, sollen die
wahrscheinlich pflichten. Wahrscheinlich so Vereinsausschlussverfahren sollte sowas machen.
Genau. Oder auch, sie haben auch die Möglichkeit, Mitgliederversammlungen einzuberufen. Also ist dann eher so ein Kontroll, so ein Beschwerdegremium, wo man sich dann im Nachhinein fragt, hatten wir sowas nicht? Komisch. Und eine Sache, die ich auch positiv fand, war, dass man jetzt endlich mal den Vereinszweck auch konkretisiert, denn da stand bisher relativ wenig zu so Dingen wie Menschenrechten, Abkehr oder Kampf gegen Extremismus, Nachhaltigkeit drin und das wird jetzt alles mit aufgenommen. Hoffenheim bekennt sich zu den 3 Säulen der Nachhaltigkeit. Hoffenheim steht gegen Fremdenfeindlichkeit ein, gegen Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Religion und so weiter. Und was ich auch sehr interessant fand, eben Hoffenheim bekennt sich zur 50+1 Regel des DFB und der DFL.
Jawohl.
Also didn't see that one coming. Sprich, diese neue Satzung, würde ich sagen, ist ein notwendiger Schritt, um dann auch wirklich mal ein echter 50+1 Verein zu werden, um auch überhaupt handlungsfähig zu werden in diesem neuen Umfeld und um auch wirklich Demokratie im Verein zu leben. Und das finde ich schon sehr positiv. Da muss ich sagen, mit allen Vorbehalten, die es natürlich auch gegen Jörg Albrecht gab und gibt, war das schon eine Sache, wo er wirklich mit seinem Vorstand geliefert hat bisher und auch eben in der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern das Ganze gearbeitet hat. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt auch
am Montag durchgeht
und nicht, dass die Mitgliederversammlung nicht so abläuft wie im September, und dann bin ich mal gespannt. Mhm.
Also, die neue Satzung, wirklich interessant, was da passiert ist und vor allem, was alles noch gar nicht da war bei der TSG, was man ja aber eben gar nicht hinterfragt, weil es war bisher egal, weil es eh nach Dietmar Hopp ging. Jetzt ist es ein bisschen anders. Waren das die Punkte, die bei Professionalisierung und Demokratisierung gemeint waren, oder haben wir noch was?
Ich hätte vielleicht noch einen Minipunkt zur GmbH, die ja jetzt auch so ein bisschen umstrukturiert wurde. Also ich würde sagen, natürlich ist da der größte Faktor jetzt diese Rogon-Abkehr, aber auch, dass man jetzt endlich die Geschäftsführung wieder vervollständigt und umgebaut hat, mit Frank Brielemann zurückgeholt hat, der ja schon früher bei Hoffenheim für Finanzen zuständig war und dort auch diesen Sparkurs quasi eigentlich gepredigt hat und diese Unabhängigkeit von Dietmar Hopp. Deswegen bin ich auch mal da gespannt, wie er jetzt sich einbringen wird. Mit Tim Joost hat man auch noch als Marketing-Geschäftsführer jemanden geholt, der jetzt eine schwierige Aufgabe hat, weil er eben, ich will jetzt nicht sagen, die Scherben aufkehren muss, aber zumindest wieder manche Beziehung wieder reparieren muss, gerade mit der Schwarzgruppe, mit der man es sich ja verscherzt hat in der Vergangenheit, wo jetzt auch viele Sponsorings zurückgezogen wurden, und da läuft jetzt unter anderem auch das Namenssponsoring des Stadions aus, was wohl sehr gut dotiert ist. Und da gab es unter Danny Strich wohl ein bisschen Kabeleien mit der Schwarzgruppe, unter anderem, weil man ein Konkurrenzunternehmen zu einem der IT-Dienstleister der Schwarzgruppe, die haben ja wirklich ein sehr großes Firmenportfolio, plötzlich mit einer Anzeige ins eigene Vereinsmagazin genommen hat. Also da bin ich auch mal gespannt, und insgesamt würde man sich ja vor allen Dingen auch im Verein, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der GmbH mal wünschen, dass es endlich mal Konstanz gibt, weil ich weiß nicht, wie viele Änderungen der Führungsstrukturen es jetzt in den letzten Jahren gab und wie viele Pressemitteilungen ich mitbekommen habe, wo sie wieder eine neue Leitungsebene eingeführt haben und wieder, also dass es da immer mal wieder Personalwechsel gibt, ist ja logisch, aber zumindest die führenden Köpfe sollten dann ja hoffentlich mal gleich bleiben. Was ich als positive Nachrichten mal werten würde, ist einmal, was viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, ist, dass man zum Beispiel mit Asman Gangami eine Expertin für die People and Culture Abteilung geholt hat, wie man ja im schönen Neudeutsch sagt, die auch wirklich mal einen Fokus legen soll auf Diversität und Inklusion, was das Recruiting angeht, was ja gerade im deutschen Männer-Profifußball ein Thema ist, was es ja quasi gar nicht gibt. Da braucht man ja nur einmal die Speaker auf der Spobis sich anschauen. Und was jetzt natürlich das Männerteam nicht direkt betrifft, aber ich finde trotzdem, sollte man es mal erwähnen, dass es jetzt auch bei den TSG Frauen als erstes Team in der Frauen-Bundesliga eine automatische Vertragsverlängerung bei Schwangerschaft gibt. Also, dass die TSG sich jetzt trotz, obwohl man ja immer sagt, sie sollen jetzt erstmal sich aufs Wesentliche konzentrieren, auch solche Themen im Blick hat und da seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird, dem gegenüberstehen dann nicht direkt verwandt, aber trotzdem, was den Eindruck der neuen Geschäftsführung natürlich mit beeinflusst, so ein paar Äußerungen von Schütz oder auch ein paar unglückliche Handlungen, wie eben jetzt diese ganze Geschichte im Sommer mit den Ultras, wo die Ultras zwar ihrerseits die Gespräche eingestellt haben, aber er dann ziemlich überzogen reagiert hat mit dem Entzug der Akkreditierung, dem Entzug der Räumlichkeiten für Material, ich würde fast schon sagen, der öffentlichen Diffamierung in dieser Medienrunde, wo man eben davon gesprochen hat, dass man davor Angst hat, dass die Ultras einen Spielerbruch provozieren, was meiner Meinung nach nie so wirklich im Raum stand. Also da bin ich mal gespannt, wie er seine Rolle so finden wird. Man hat das Ganze dann ja gut auch die Beziehungen ganz gut reparieren können. Klar gibt es da immer noch schwelende Konflikte, aber die Fans haben jetzt ihre Räumlichkeiten wieder, haben sogar noch einen zusätzlichen Verkaufsstand. Also was das angeht, ist man dann ja auch in Austausch gegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Markus Schütz da den Umbau der GmbH auch entsprechend vorantreibt, dass man da jetzt auch endlich mal Konstanz auf den entscheidenden Positionen hat und dann auch da weiterhin professionell arbeiten kann und nicht gegeneinander arbeitet, so wie es die Jahre davor offensichtlich der Fall war.
Weiterhin professionell arbeiten. Mir ist es aufgefallen, Luis. Schauen wir mal, wie es weitergeht für die TSG. Dann würde ich doch sagen, lass uns mit den Awards eine Schleife um diese Saison binden. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison und ich freue mich auch schon aufs Fortbewegungsmittel. Aber lass mal mit dem MVP beginnen. Wer ist es geworden?
Ich hatte da eigentlich ganz am Anfang, so wie ihr auch in der Saisonabschlusssendung, an Olli Baumann gedacht. Mhm. Ich meine, er ist jetzt Deutschlands Nummer 1. Er hat wieder mal 60% seiner Elfmeter gehalten.
Das ist so verrückt.
Und wie schon gesagt, er ist ja auch einer der wichtigsten Führungsspieler, hat auch immer wieder sich in Interviews gestellt und auch nicht ganz so deutlich wie Kramaric vielleicht Kritik geübt, aber schon immer durch die Blume gesagt, was er gedacht hat. Aber ehrlicherweise, ich habe mir da nochmal die Statistiken angeguckt und musste dann leider auch an so ein paar Auftritte zurückdenken, wo er dann doch den einen oder anderen Wackler drin hatte. Dann ist er natürlich zwischendurch auch mal ausgefallen, wodurch er dann, wofür er jetzt erstmal nichts kann, aber wodurch natürlich sein Einfluss auf die Saison ein bisschen geringer war als vielleicht in Vorjahren. Und deswegen bin ich dann doch bei Tom Bischoff gelandet, der jetzt einfach in seiner ersten Saison, wo er wirklich mal Stammspieler war und zwar unangefochten, also teilweise der Unterschiedsspieler war, hat jetzt 5 Tore, 2 Assists, nachdem er in den Jahren davor immer mal wieder bei Großchancen dran vorbeigeschlittert ist, endlich sein erstes Profitor zu erzielen. Aber was ich auch sehr interessant fand, ist es eben nicht nur die Offensive, wo er in den Statistiken oft sehr weit vorne ist, sondern auch in Defensiv, dadurch, dass er sehr oft auf der 6 eingesetzt wurde, hat er die meisten Tackles pro Spiel mit 3 Stück, hat in der Bundesliga wohlgemerkt, hat die 5 meisten gestoppten Dribblings, hat die meisten Schlüsselpässe bei der TSG. Also schon, würde ich sagen, mit der Unterschiedsspieler und wurde jetzt ja auch für die Nationalelf nominiert, was ja auch natürlich daran liegt, dass er nicht für die U21 spielen kann, aufgrund dieses tollen, tollen neuen Wettbewerbs, den DAZN regelmäßig bewirbt auf seiner Plattform. Deswegen ist er jetzt bei mir zum MVP befördert worden. Sorry, Olli Baumann.
Ja. Ach, es ist einfach ein einziger Skandal, was da bei Hoffenheim passiert. Aber gut, du musst mit der Reaktion leben. Wer ist denn dein Unsung Hero? Oder wird das jetzt Olli Baumann, damit er dir keine Insta-DM schreibt?
Nee, da war ich schon relativ sicher. Ich hatte auch 2 Kandidaten tatsächlich, aber am Ende wurde es dann der, den ihr auch schon genannt hattet, Anton Stach, der auf der 6 wirklich, also einer der Unterschiedsspieler war. Man hat auch gemerkt, wenn er gefehlt hat, hat die meisten Balleroberungen auf der Position bei der TSG, zweitmeister Tacklings, zweitmeister Pässe pro Spiel und gleichzeitig dann aber auch die zweitbeste Passquote, was ja dann das andere auch nochmal in besseres Licht stellt. Wenn er jetzt nur die ganze Zeit Pässe spielen würde, die nicht ankommen, wäre es vielleicht nicht so gut. Aber
wie kann denn ein Team, was 2 so gute Sechser hat, so defensiv schwach sein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das könnte unter anderem an der Vogelwilden in Verteidigung liegen, wo immer mal wieder, ich meine, klar, Leo Östigard hat jetzt mit stabilisiert, aber es gab halt regelmäßig wieder irgendwelche Aussetzer. Ich glaube, was die Expected Goals Against angeht, hat Hoffenheim auch 4 oder 4,5 Tore mehr kassiert, als sie eigentlich hätten laut XG bekommen sollen. Sprich, das spricht ja auch nochmal für viele individuelle Fehler. Und so erkläre ich mir das.
Es sind sogar mehr als nur 4 Tore. Also man hat 55,8, also sagen wir mal 56 Expected Goals Against und man hat 68 Gegentore. Ich rechne da 12 mehr.
Dann habe ich wahrscheinlich ein anderes Modell benutzt.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, ich war bei Understat. Aber ich habe auch eine Tabelle vom Kicker gesehen, wo Hoffenheim dann laut Expected Points plötzlich irgendwo auf Platz 11 gelandet wäre mit 45 Punkten und man hat ja jetzt 33 Komm, was ja übrigens, habe ich vorhin noch nicht erwähnt, zuletzt ist 2008, 2009 ein Team mit so wenig Punkten auf Platz 15 gelandet, was ja auch die Saison nochmal einordnet.
Aber wirklich.
Um noch den anderen, die Honorable Mention, Arthur Chavez, der an den ich ehrlicherweise überhaupt keine Erwartung hatte, er kam ja auch von Viseu aus Portugal, aus der zweiten portugiesischen Liga, quasi Dietmar Hopps Farmteam, wo ich jetzt, was eigentlich alle als Verzweiflungstransfer gewertet haben, weil sie halt jetzt dringend noch einen Innenverteidiger gebraucht haben und der Transfer, der kam ja dann auch so aus dem Nichts noch, als die Transferperiode eigentlich schon abgelaufen war, plötzlich so, ah, den haben wir jetzt übrigens auch noch. Und der hat zwar seine Anlaufzeit gebraucht, aber plötzlich war er teilweise Stammspieler und hat zwar auch immer mal wieder Aussetzer gehabt, aber insgesamt trotzdem eigentlich eine sehr ordentliche Saison gespielt und das in einer sehr schlechten Hoffenheimer Defensive. Also da kann ich schon nur meinen Hut vorziehen, weil ich gerade in so einer schwierigen Situation, dass er dann da sich so reinspielt, hätte ich absolut nicht erwartet.
Ja, definitiv hervorzuheben, wenn da mal ein Innenverteidiger überzeugt. Schön, dass wir Ostergaard und Chavez hier erwähnt haben. Bleibt noch dein Moment der Saison?
Ja, da gab es tatsächlich auch eine größere Auswahl, auch wenn sie eher negativ geprägt war. Meine Alternative wäre gewesen, die rote Karte von Soki gegen Werder Bremen, als man 3-0 vorne lag und am Ende
Ach Gott,
dann.
Ja.
Und lustigerweise kam ja genau nach der roten Karte die aktive Fanszene zurück im Block, um den Stimmungsboykott zu beenden, um dann ein 3-4 zu sehen in Unterzahl. Mein Moment war dann aber trotzdem André Kramaric's Season-Interview, weil mir das, glaube ich, das werde ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Und er hat es ja eigentlich auch ganz gut auf den Punkt gebracht. It's a shit season und we're lucky when we don't get relegated. Also
er hat im Grunde das gesagt, wofür wir jetzt eine Stunde 19 gebraucht haben bis hierhin. Ja, wirklich sehr, sehr schönes Interview. Deswegen habe ich das damals ja in der Sendung sogar komplett eingespielt, was ja extrem untypisch ist, dass es Einspieler gibt in der normalen Spieltagssendung, aber das musste einfach sein. Okay. Und dann fehlt noch die Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel.
Ja, da muss ich mich jetzt eines Plagiats bedienen und einfach ganz frech aus dem Forum oder auch von Discord klauen. Danke Mika an der Stelle. Das Fortbewegungsmittel ist der Autoscooter. Alles ziemlich chaotisch, ständig kracht es und egal wie viel Geld man reinwirft, man bleibt im selben Bereich gefangen, in dem man seit Jahren rumfährt. Fand ich ein sehr schönes Bild.
Fantastisch.
Da waren meine Ideen mit Deutscher Bahn oder so, konnten dem nicht das Wasser reichen, deswegen vielen Dank an Mika und auch an Nagelsmann 1899 aus dem Forum. Die beiden haben echt viel beigetragen.
Ja.
Mika auch nochmal im Forum unter Strubelhovet. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht geoutet, aber ich glaube, da kann man schnell eins und eins zusammenzählen, dass das dieselbe Person war. Und das hat mir die Vorbereitung auch sehr erleichtert, deswegen danke an der Stelle.
Aber wirklich, die Hoffenheim-Crowd ist strong im Forum und im Discord, das muss man mal wirklich sagen, da ist immer was los in diesem Thread. Ja, Luis, ich danke dir sehr, sehr herzlich, es hat große Freude gemacht. Ich merke, dass ich noch mehr nur zum Stichwortgeber werde, wenn du neben mir sitzt, deswegen können wir das gerne immer so machen, das ist sehr, sehr entspannt, ehrlich gesagt, für mich. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne und ich komme auch gerne nächstes Jahr nach München. Man hat hier ja immer irgendwas zu tun.
Ja, genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Du bist jetzt nicht für den Rasenfunk nach München gekommen. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Also herzlichen Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist von euch finanziert. Wir wollen unabhängig sein von Reichweiten, dass es eben egal ist, ob wir einen Schwerpunkt machen über Bayern oder über Hoffenheim. Doof gesagt, dass wir uns einfach darauf verlassen können. Es gibt Menschen da draußen, die wissen das wertzuschätzen und lassen uns dafür auch was zukommen auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht per PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung, also über alle Wege ist das möglich. Und vielleicht ist ja so eine Saison-Rückschau-Sendung auch nochmal ein Anlass für euch, auf die gesamte Saison-Coverage zu reagieren, vielleicht mit einer kleinen Überweisung. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Herzlichen Dank für euren Input und gerne auch für euer Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten bleibt mir so zu sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, abonniert auch die anderen Feeds und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.